Wir fangen heute eine neue Serie an, die Nacht, die alles verändert. Und tatsächlich in 5 Wochen ist Heiligabend. 5 Wochen. In 4 Wochen ist unser Christmas Celebration hier und freut euch drauf, das wird wirklich eine tolle Sache. Und ich freue mich auf diese ganze Serie, auf die nächsten Wochen mit diesem Thema eben die Nacht, die alles verändert. Weihnachten hat wirklich alles verändert. Und ich werde heute Start machen mit einem speziellen Thema. Aber bevor ich aber mit dem beginne, möchte ich noch was anderes weiter sagen, was mir mit auf dem Herzen liegt und manchmal auch auf dem Magen. Ich bin in der letzten Zeit öfters gefragt worden, Ralf, wie geht's dir? Und da, wo es Situation so erlaubt hat und Zeit und Umstände so waren, habe ich gesagt, okay, ich tue ein wenig ausholen. Ich tue ein wenig ausholen, möchte nicht einfach sagen, ja gut, toll, schön, oder einfach gemischt oder durchwachsen oder was auch immer. Und habe ein wenig ausgeholt und habe dann meistens so darauf geantwortet, gesagt, schau, je nachdem, wohin ich einen Scheinwerfer richte, mein Leben, würde ich sagen, sieht sehr unterschiedlich aus. Es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich sage, meine Familie, wo es sehr, sehr schön ist. Wo ich sage, wow, das ist wirklich klasse, dass ich Teil von dem sein darf und das erleben kann. Ich werde zum Beispiel im Januar, werde ich zum zweiten Mal Großvater. Das ist Kino, Leute. Ja, ja. Also ich habe nichts dazu beigetragen. Ich werde Großvater zum zweiten Mal und da kann ich noch mehr Fotos ungefragt euch zeigen von meinem nächsten Enkelkind, weil ich mache das mega gern, so Fotos zeigen von meinem Enkelkind, ob es euch interessiert oder nicht. Ich finde es einfach toll. Ich bin stolz auf mein Enkelkind und ich freue mich auf das zweite und das ist eine tolle Sache. Es ist wirklich sehr, sehr schön, das in der Familie so erleben zu dürfen. Und wenn ich dann scheinbar von wenig von dem wegnehme und sage, ja, es gibt auch andere Teile in meinem Leben, da würde ich sagen, look, das ist relativ anstrengend. Um nicht zu sagen mühsam oder schwierig. Ich würde mir wünschen, dass es an manchen Orten in unserem Leben wirklich besser laufen würde. Wirklich besser laufen würde. Zum Beispiel die Gesundheit von meiner Frau. Ich habe das vor kurzem hier mal erzählt, dass meine Frau erkrankt ist. Und es geht langsam bergauf erst, wirklich langsam. Ja, ich würde mir wünschen, es geht schneller bergauf. Und es ist primär sehr anstrengend für meine Frau, aber es ist auch anstrengend für uns beide. Ja, wir haben wirklich eine anstrengende Zeit hinter uns und erleben das immer noch als sehr herausfordernde, eine anstrengende Zeit. Und wenn ich einen Scheinwerfer darauf richte, denke ich, ja, es ist mühsam. Es gibt neben den schönen Dingen, gibt es wirklich auch Dinge, die belasten das Leben und das ist nicht nur schön. Und wenn ich dann dasselbe in der Kirche mache, bei uns, hier im ICF Basel-Lörrach und Basel-Land, dann gibt es auch sehr unterschiedliche Aspekte, die ich entdeckt habe. Zum einen, in den letzten 2-3 Monaten habe ich so viele Geschichten gehört, wie ich wahrscheinlich in der ganzen Zeit vorher habe ich auch sehr viele Geschichten hören dürfen, aber so konzentriert in der kurzen Zeit habe ich das selten erlebt, wirklich selten erlebt. Geschichten, wo Gott am Werk ist, wo Gott unter uns wirklich Dinge tut und wir Zuschauer sind oder manchmal Teilnehmer von der Sache sind, dass wir nur staunen können und sagen, wow, wow, das ist wirklich Gott am Werk. Da passieren Dinge, die sind wirklich außergewöhnlich. Vor 2 Wochen war hier Worship Night. Und diese Worship Night ist gegen Ende ist einer hineingekommen hier, in die Halle hineingelaufen. Und während der reinläuft, kommt einer auf ihn zu und begrüßt ihn und fragt letztlich, hey, warum, was machst denn du hier? Und die angesprochene Person sagt, ja, wie, was mache ich hier? Das ist meine Kirche, ich bin schon ewig lang dabei, aber sag mal, was machst du denn hier? Die treffen sich seit Jahren, sehen die sich auf einmal wieder. Schon lange nicht mehr getroffen, das letzte Mal in der Sekundarschule. Und die Erinnerungen an eine Sekundarschule sind nicht nur schön. Weil der eine hat dem anderen einen abgehauen, mehrmals, gemobbt und so weiter. Und der eine sagt, hey, warum hast du mir nicht erzählt, dass du Christ bist? Ihr sagt, jo, hey, krieg einen von dir auf die Fresse, dann soll ich das noch erzählen, ich bin Christ. Halt die andere Wange hin. Nein. Und dann stehen 2 Menschen, die sich Jahre nicht gesehen haben, treffen sich hier und sagt, wie bist du hier hingekommen? Ja, Jesus hat mich gefunden. Und auf einmal fängt eine neue Story an. Eine neue Story, wo man einfach daneben steht und sagt, wow, was passiert hier? Nur eine von vielen Geschichten aus der letzten Zeit, wo ich einfach miterleben darf und sage, hey, das ist wirklich großartig, das hören und sehen zu dürfen. Und dann gibt es auf der anderen Seite neben den tollen Stories gibt es aber auch Herausforderungen, Dinge, wow, die sind letztlich nicht nur tolle Stories. Ich habe im September, genau vor 2 Monaten, hier vorne gestanden und habe gesagt, ich möchte euch ein bisschen unsere finanzielle Situation als ICF momentan mit hineinnehmen, habe ein paar Zahlen präsentiert und habe dann zum Schluss gesagt, look, wir warten September, Oktober ab und im November werde ich wieder informieren. Jetzt ist November und jetzt informiere ich euch wieder. Wir haben den letzten Abschluss Ende Oktober gehabt und dann 4. oder 5. Oktober haben wir dann die Zahlen bekommen und dann ist Folgendes dabei rausgekommen. Wir haben im Verlauf vom Januar bis im Oktober haben wir durchschnittlich im Monat rund 91.552 Franken investiert. Und wir haben im letzten Jahr, im 2016, entschieden, wir möchten im 17 wirklich mehr investieren. Wir glauben, wir wollen Lörrach gründen, das kostet uns was. Ja, das kostet uns wirklich was. Richtig finanziell kostet uns das auch was. Aber wir wagen den Schritt. Aufgrund der Zahlen von 15 und 16 denken wir, wow, doch, wir machen das. Wir hatten ein tolles Jahr letztes Jahr auch finanziell und haben viel erleben dürfen und sagen, wagen wir diesen Schritt. Und sagen wir, ungefähr 2/3 alle dieser Gelder fließen in unser Church Life hinein. In Worship, in Seelsorge, in eben Gründung Lörrach im Baselland, in Jugend, in Kinder, Musik und so weiter, Soziales. Rund 28% von dem Geld fließen in Mieten. Die Halle hier, die Halle nebendran, in Siesach, in Lörrach und so weiter. All das mieten wir und sagen, look, wir müssen investieren, das muss weiter funktionieren. Das ist das Geld, was wir da hineingehen. Das sind die Ausgaben. Das sind das, was wir investieren, wo du mit zusammenlegst und wo wir sagen, hey, wir möchten wirklich da hineingeben. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Einnahmenseite. Die Einnahmenseite sieht ein wenig anders aus. Was im Durchschnitt von Januar bis Oktober hineingekommen ist, sind 74.431. Ihr merkt, es sind noch 2 Sonderspenden inklusive, eine von 50.000 und eine von 20.000, wo Leute das ICF gegeben haben, gesagt, wir glauben an diesen Traum, den wir miteinander haben. Wir möchten furchtlos in dieser Welt leben. Wir möchten, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Das möchten wir. Und deswegen haben wir auch diese Einzelspenden gemacht. Man muss nicht Mathematiker sein, zu merken, das funktioniert nicht. Das geht auf Dauer nicht ganz auf. Wir können das nur aushalten zurzeit, weil wir gute Jahre gehabt haben und ein Stück auch Rücklagen gebildet haben und sagen, hey, wir wollen investieren und lass uns das so miteinander machen. Ich habe dann in der Buchhaltung noch eine andere Zahl gefragt und gesagt, hey, ich möchte mal wissen, hey, wie viel Prozent Leute tun denn wirklich weniger oder mehr spenden? Das war unser Ziel letztes Jahr. Und dabei ist die Zahl rausgekommen, -12% im Vergleich zu 2016. -12% Menschen, die weniger in dem Jahr hineingeben. Und das ist eine interessante Zahl, weil auf der anderen Seite sind wir in dem Jahr sind mehr Leute ins ICF gekommen wie je zuvor. Mehr Menschen sind hier in die Celebrations gekommen wie in den Jahren zuvor. Und gleichzeitig sind noch weniger Leute finanziell wirklich das mittragen. Zum Teil kann man das erklären, sind Leute, die lange Jahre hier im ICF dabei waren und hier investiert haben, ihre Finanzen hineingegeben haben, sind weitergezogen, an andere Ort weggezogen oder sind auch in eine andere Kirche gegangen und haben hier aber viele Jahre konkret mitgetragen. Ich habe im September gesagt, look, Leute, das Budget ist nicht eine Sache, wo ich mache oder mit dem Finanzteam mache, sondern letztlich machen wir alles Budget. Und zwar anhand von dem, was wir geben und was wir hineingeben. Und so prägen wir alles Budget letztlich mit. Und was wir zusammenlegen, was ich persönlich hinein spende ins ICF, hängt letztlich damit zusammen, wie groß mein Hunger ist, wirklich einen Impact zu machen, solche Stories mitzuerleben, wirklich in dieser Region Kirche aufzubauen. Und wenn ich die momentanen Zahlen als Maßstab nehme jetzt für das nächste Jahr, dann hat das für uns konkrete Folgen, nämlich zum Beispiel eine, wir werden unseren Staff verkleinern müssen, um ca. 150 Stelleprozent. Das sind schwierige Schritte, die sind nie einfach, aber letztlich muss man der Sache Rechnung tragen, man kann nicht vor der Wand fahren. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich habe einen Brief geschrieben. Ein Brief, der jetzt von den Aschern gleich verteilt wird und ihr müsst ihn jetzt nicht aufmachen, ich tue Ihnen gerade den Inhalt euch erklären, aber nehmt ihn bitte mit, ich sage es am Anfang, nehmt ihn bitte mit, lest ihn durch, betet drüber und dann bringt ihn übernächste Woche, in den nächsten 3 Wochen mit. Wir haben dort hinten eine große Box, Get Involved, da kannst du ihn hineinlegen. Möchte ich bitten, bet über den Brief. Und damit ihr nicht jetzt so total neugierig seid und sagt, was steht denn jetzt in dem Brief denn drin und ich will ihn doch schnell aufmachen, ich lese ihn vor. Macht es einfacher, dann könnt ihr daheim nochmal nachlesen. Im Wesentlichen steht auf dem Brief Folgendes, und zwar der eine Teil ist unser Traum. Was ist unser Traum, wo wir vor Wochen hier jeden Sonntag darüber gesprochen haben? Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Und dann geht das Ganze weiter. Wir möchten, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, wir furchtlos leben. Wir möchten wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt. Und damit dieser Traum letztlich Wirklichkeit wird in Basel, in Baselland und Lörrach, braucht es Menschen, die bereit sind, einen Teil ihrer Finanzen regelmäßig auch in diese Vision mit zu investieren. Wir werden ausschließlich von Spendengeldern finanziert und deswegen ist für uns ein Stück wichtig zu wissen, ja, mit was können wir denn vielleicht rechnen im nächsten Jahr? Und dann kommst du und ich wieder ins Spiel und sagen, hey, mit was können wir letztlich rechnen? Was bist du bereit? Und darum bitte ich dich zu beten, was bist du bereit, jetzt schon und auch im nächsten Jahr ins ICF regelmäßig zu investieren? Und dann kannst du das hier draufschreiben und sagen, ich bin ein Beginner. Und dieser Brief richtet sich hauptsächlich wirklich zuerst mal an all die Leute, die hier im ICF kommen, dass wir erst ihre Kirche sehen, aber finanziell noch nicht begonnen haben, diese Kirche mitzutragen. Wenn man über Finanzen redet, dann sind meistens die angesprochen, die so oder so schon ganz regelmäßig was geben. Die kriegen ein schlechtes Gewissen und sagen, hey, soll ich noch mehr geben? Aber ich möchte bewusst das mal sagen, Leute, ich möchte die ansprechen, die vielleicht schon lange dabei sind oder kurz dabei sind und noch nicht entschieden haben, möchte ich das wirklich mittragen? Möchte ich das finanziell hier mittragen? Dich möchte ich bitten, nimm diese Brief, lese ihn durch und dann kreuz was an, schreib was hin und tu es anonym hinten in diese Box hineinlegen. Und wir können aus dem heraus wieder ein Budget fürs nächste Jahr machen. An der Stelle möchte ich nur was anderes sagen. Und zwar all denjenigen, die regelmäßig 74.431 Franken zusammengetragen haben in dem Jahr. Leute, euch möchte ich extrem Dankeschön sagen. Dankeschön für deine Großzügigkeit zuerst mal. Für all das, was du gegeben hast. Diese Gelder kommen aus vielen, vielen Töpfen zusammen, nicht aus einem großen. Ich habe extra die Einzel-Sonderspenden, habe ich euch hier rausgerechnet. Viele tragen dazu bei, dass dieses Geld zusammenkommt. Herzlichen Dank für das, was du gegeben hast in dem Jahr. Und herzlichen Dank, dass du das regelmäßig gemacht hast. Regelmäßig wirklich hier eingezahlt hast, gesagt, ich trage mit, ich möchte wirklich, dass das meine Church ist, ich möchte diese monatlichen Kosten wirklich hier mitmachen. Du machst wirklich einen Unterschied. Herzlichen Dank dafür. Dank für dein Vertrauen. Überall, wo ich hinspende, ist für mich immer ein Akt vom Vertrauen. Ich vertraue den Menschen, der Organisation, der Kirche, was auch immer, und vertraue denen, dass sie das haushalterisch gut machen. Dankeschön, dass du vertraut hast, dass wir das haushalterisch wirklich gut machen. Und wir haben unser Budget an sich nicht überschritten, was wir geplant haben für das Jahr. Wir haben das ausgegeben, was wir geplant haben. Wir haben nicht mehr ausgegeben. Danke für dein Vertrauen und für deine Großzügigkeit und für diese Regelmäßigkeit. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Und all denjenigen, die sich jetzt noch überlegen, wollen sie das überhaupt machen, euch möchte ich im Voraus jetzt schon ein Dankeschön aussprechen. Allein dafür, dass ihr diesen Brief lest und einfach mal drüber betet. Danke, dass er das macht. Ich bin überzeugt, wir werden einen Unterschied machen können, alle miteinander. Und ich bin gespannt, wie das rauskommt. Und vielleicht ist gerade jetzt der Zeitpunkt für dich, aber auch für uns als ganze Kirche, sich neu festzulegen. Wenn es ICF deine Kirche ist, dann ist ein guter Zeitpunkt, wirklich ein sehr guter Zeitpunkt, jetzt finanziell anzufangen mitzutragen. Jetzt schon und fürs Budget 2018 zu sagen, ich präge dieses Budget wirklich mit. Und wie gesagt, du kannst hinterher das in diese Box tun, nimm ihn zuerst mit nach Hause, musst nicht heute machen, nimm ihn nächste Woche, bring ihn wieder mit oder übernächste Woche und leg ihn in diese Box hinein. Auf dem Brief ist noch eine Möglichkeit, was anzukreuzen. Das heißt, ich werde regelmäßig für meine Kirche und den Staff beten. Und das Kreuz ist mir extrem wichtig, wirklich. Leute, wir brauchen das. Und dieses Kreuz ist nicht einfach so ein, sag ich mal, ja, so ein christliches, frommes Anhängselkreuz. Das ist auch noch schön, dass das da drauf steht, für uns zu beten. Nein, ich möchte euch wirklich das sehr ans Herz legen. Wir brauchen Gebet als Kirche. Ich bin extrem dankbar, wenn du für mich betest, für meine Frau Irene mitbetest. Bet für den Manuel und Rahel Schmid. Bet für Raffi und Sandrin Caruso. Bet für Andi Bäumler und Salome Bäumler. Und bet für Matthias und Marisa Saladin. Das sind all die Leute von unserem Core-Team. Und wir entscheiden zurzeit und müssen entscheiden, wie wollen wir in dem nächsten Jahr weitergehen? Wie soll das gehen? Wo müssen wir irgendwo zusammenstauchen? Was müssen wir verändern? Was müssen wir strukturell machen? Was müssen wir finanziell ändern? Hey, und wir brauchen wirklich Weisheit. Und ich bin dankbar, wenn ihr dafür mitbetet. Heute Morgen Abend, nach der Morgen-Celebration, ist eine Person zu mir hingekommen und hat dann gesagt, hey, sie betet schon seit Wochen momentan für uns. Sie hat begonnen, es war der Person irgendwo aufs Herz, sie sagt, sie merkt, sie muss mehr beten für uns als Kirche und hat begonnen, dafür zu beten, hat mir ein paar Storys erzählt, was sie in den letzten Wochen erlebt hat. Weil wir brauchen wirklich dieses Gebet, nimm das ernst. Und wenn du noch nie für uns gebetet hast, Leute, ist es ein guter Zeitpunkt. Es ist ein verdammt guter Zeitpunkt für uns zu beten. Nicht aus Not heraus, sondern ich glaube wirklich, wir stehen so an Entscheidungspunkten, die sehr, sehr wichtig sind für uns als Kirche, für die Zukunft. Wenn du Fragen hast zu der Finanzen, kannst du gerne nach der Celebration zu mir hinkommen. Ich werde hier vorne stehen, eine ganze Zeit noch hier und ich kann dir noch ausführlicher vielleicht das ein oder andere dazu sagen. Als ich die Serie Die Nacht, die alles verändert, vorbereitet habe, da wusste ich noch nicht, dass ich heute über Finanzen sprechen werde, im Kontext von einem Teil von der Serie, über Hoffnung. Es war mir damals noch nicht bewusst, dass das wirklich vielleicht an einem Tag zusammenfällt. Der Start von der Serie, Finanzen, und wir starten mit dem Thema Hoffen und Warten. Hoffen und Warten. Und verrückterweise, das hat wirklich einen innerlichen Zusammenhang. Unsere finanzielle Situation, unsere Zukunftsfragen und der Aspekt von Hoffen und Warten in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Hoffen und Warten, Leute, für mich ist das keine Königsdisziplin. Diejenigen, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich nicht sehr gerne warte. Das, wo ich wirklich nicht so gern mache, ich stehe nicht gern an Kassen an. Ich finde das extrem mühsam. Ich habe anscheinend irgendwie ein Gen. Ich stehe mal an der Kasse, wo es am längsten geht. Ich habe angefangen, meine Frau zu sagen, komm, entscheide du die Kasse, ich glaube, bei dir geht es immer schneller. Weil ich habe irgendwie so, ich bin magisch angezogen zu Kassen. Wenn ich drankomme, dann muss die Kassiererin auf dem Klo und was weiß ich alles. Aber ich stehe immer meistens länger da. Oder auch verampeln, warten. Ich meine, was ich an Lebenszeit schon verampeln verbracht habe, ist unglaublich. Vor allen Dingen in der Stadt Basel, da ist nochmal, da wartet es nochmal 20 Minuten länger. Warten finde ich wirklich anstrengend. Beim Arzt. Ich habe schon mal beim Arzt gewartet. Also jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, ich grundsätzlich warte. Und ich denke manchmal, die Wartezeit, die man bei Ärzten verbringt oder die ich dann bei Ärzten verbringe, die würde in den meisten Fällen sogar ausreichen, um selber Medizin zu studieren und sich selbst zu heilen. Ich habe gerade letzte Woche habe ich meine Versicherung für mein Auto anrufen müssen, um da was zu verändern. Und dann haben die angerufen, dann kommt ja automatisch, kommt so ein, hallo, schön, da, da. Dann singt irgendeiner und haben Sie eine Frage zu dem, drücken Sie 1, drücken Sie 2, drücken Sie 3, habe ich gemacht. Ich habe 1 gedrückt. Dann kommt es, ja und so weiter. Ja, Sie werden sobald es geht mit dem nächsten Mitarbeiter verbunden. Kennt ihr das? Dann ging es eine Zeit lang und dann hieß es, ja, alle Mitarbeiter sind belegt, rufen Sie doch bitte zu einer späteren Zeit nochmal zurück. Ich habe aufgelegt, habe ich nochmal gemacht. Ich habe wieder zurückgerufen. Ich habe angerufen, dann hieß es, ja, wegen eines technischen Defekts können momentan keine Anrufe mehr entgegengenommen werden. Ich soll es bitte schriftlich machen. Habe ich gemacht. Ich habe Mail geschrieben und so weiter. Und bis gestern habe ich noch nichts von meinem Anliegen gehört und dann habe ich gekündigt. Ich warte wirklich nicht so gern. Es ist mühsam. Es ist so mühsam. Wirklich, dass ich eine Woche nur wegen dem. Ich glaube, wir könnten alle Geschichten vom Warten erzählen, die viel existenzieller sind. Wo es nicht um so Kleinigkeiten geht, Versicherungen oder bei Ärzten warten. Geschichten erzählen vom Warten, vom Sehnen, vom Hoffen. Wann endlich ist das Konto wieder ausgeglichen? Wann endlich ist der Konflikt mit dem Menschen, den ich so sehr liebe, wirklich beigelegt? Wann endlich geht es mit meiner Gesundheit wieder bergauf. Wahrscheinlich können wir alle so Stories bringen. Kennen Menschen, die sagen, wann endlich hört das auf? Bibel ist voll von solchen Gebeten von Männern und Frauen, die gerufen haben, wann endlich hört das auf. Psalm 13 zum Beispiel. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir, Herr? Wie lange soll ich mich sorgen um meine Seele und mich täglich ängstigen in meinem Herzen? Leute, sowas schreibt nur ein Mensch, der schon lange wartet. Schon lange wartet und hofft, dass es irgendwann doch mal schneller bergauf geht und wieder besser wird. Es gibt dieses quälende, lange Warten, das Klagen, was damit zusammenhängt, das Hoffen bei Krankheiten, vor Operationen, in Not, finanziell, was auch immer. Man wartet und wartet und es ist wirklich fast eine Qual. Aber neben dem qualvollen Warten gibt es auch ein sehr hoffnungsvolles Warten. Ein Warten, wo man bereit ist, ganz viel in Kauf zu nehmen, weil das, was da vorne kommt, das ist es wert zu warten. Zum Beispiel bei Schwangerschaften. Wir haben im letzten Jahr und in diesem Jahr viele, viele Frauen, die uns schwanger sind, und wir haben ein paar hier auf dem Foto mit ihren Bäuchen. Ich tue es gerade von Anfang an klären. Das ist die Frau vom Rafi Caruso, ganz von euch aus gesehen, ganz links. Sie ist nicht schwanger. Zig Leute haben mich heute Morgen gefragt, ist Sandrine schwanger? Die haben doch 3 Kinder. Ja, ja, die können ja 4. Aber das ist ein älteres Foto. Also sorry, nicht, dass der Rafi hinterher wieder 10 Sachen klären muss. Schwangerschaft, das ist was ganz Besonderes. Ich erinnere mich gut, wie meine Frau schwanger war und wir jeden Fußtritt von unseren Kindern gespürt haben und gesagt, wow, da bewegt sich was, das neue Leben, es wächst. Es ist noch nicht da, aber es wächst. Und man ist bereit, und gerade Frauen wissen das, viele Dinge zu ertragen. Ich kenne Frauen, die 6 Monate liegen mussten, weil sie ihr Kind sonst verloren hätten und gesagt, hey, das mache ich. Andere Frauen, die ganz speziell essen müssen, andere, die über Monate denen schlecht ist und jeden Tag am Morgen und während dem Tag am Kotzen sind und sagen, aber da kommt was, da wächst neues Leben dran. Und wenn man dann im Ultraschall, in der heutigen Methode, kann man sagenhafte Filme sehen, wie man das Herz schlagen sieht. So ein kleiner Mensch rumzappelt. Das ist was ganz außergewöhnlich. Man merkt, hey, da passiert was, die Händchen. Das ist alles innen drin. Wir ahnen, wie es wird. Wir sehen es noch nicht. Wir spüren es, aber wir sehen es noch nicht in Vollendung. Aber wir sehen da drin, wächst ein Mensch heran. Und wir hoffen, das ist gut. Das ist ein freudiges Hoffen, ein freudiges Erwarten. Hey, da kommt was, was uns alle irgendwo flashen wird. Und wenn so ein kleiner Mensch denn da ist und du den in der Hand hältst und sagst, das ist alles dran, das ist ein kleiner Mensch, das ist so ein erhebendes Gefühl. Und all die, die das schon mal erlebt haben, erinnern sich jetzt vielleicht daran. Was man vorher nur so im Ultraschall sehen konnte, ist auf einmal lebendig da, es ist gewachsen und jetzt ist es da. In der Weihnachtsgeschichte kommt eine Figur vor, die in keinem Krippenspiel irgendwo, jedenfalls nicht, dass ich es mitbekommen habe, irgendwo eine prominente Rolle gehabt hat. Aber im Lukas-Evangelium wird er sehr prominent genannt. Und der Lukas, der Schreiber von diesem Evangelium, er gibt dieser Person einen sehr prominenten Status. Und tut sie explizit ihn erwähnen, quasi setzt ihm wie ein Denkmal. Das ist der Mann, das ist ein Denkmal des wartenden, des hoffenden Mannes. Der hat sein ganzes Leben lang gehofft und gewartet auf den Moment, als er denn wirklich Jesus sah. Und er betritt die Bühne in dieser Weihnachtsgeschichte erst ein paar Tage nach der Geburt. Nach der Geburt, und zwar an dem Moment, als Maria und Josef nach Jerusalem gehen mit ihrem Kind und wie das alle jungen Eltern machten, oder alle Eltern machten, nicht nur junge, wenn sie ein neues Kind hatten. Sie gingen in den Tempel, dankten Gott dafür, brachten ein Opfer. Basically, sie dankten Gott für dieses neue Leben. Und das war üblich. Und dort, als sie in diesen Tempel hineingehen, in der Situation, als Maria und Josef dort hineingehen, treffen sie auf diesen alten Mann Simeon. Und der Simeon hält dann die Rede seines Lebens. Die eine Rede. Und Lukas hat sie extra aufgeschrieben und sagt, hey, look, das ist die Rede von dem Mann, der lange gehofft hat und lange gewartet hat. Lukas Kapitel 2. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe, auf den Trost für Israel. Der Heilige Geist ruht auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias, diesen Retter, gesehen habe. Vom Geist geleitet, war in jedem Tag in den Tempel gekommen. Und nun, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte Folgendes: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, dass sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Verrücktes Warten und Hoffen, das war ein Markenzeichen von dem alten Mann Simeon. Sein ganzes Leben hatte gehofft und gewartet. Und das hat tatsächlich nochmal alles verändert, auch in seinem Leben. Leute, ich möchte euch nur noch ein paar Seiten zeigen, was der Mann erlebt hat und wo uns wirklich ein Stück wie ein Vorbild werden kann für unser Hoffen und Warten, wo wir momentan drin stehen. Das erste ist, das heißt, Simeon wartete und hoffte auf den Trost Israels, auf die Hilfe für Israel. Das ist das allererste, was wir von ihm erfahren. Der Simeon hat nicht nur für sein privates Leben gehofft, für seinen eigenen Betrieb, für seine Familie, sondern explizit wird genannt, hey, er hoffte, er wartete auf den Trost für Israel. Das ging weit über seinen persönlichen Tellerrand darüber hinaus. Es ging nicht nur um Hoffnung für ihn, für sein Leben, sondern für ganz Israel, für die Menschen, die im desolaten Zustand lebten, in der damaligen Zeit schon. Er hat wirklich einen Blick gehabt für die Leute, die sich nach Trost sehnen. Hoffen, dass da ein Heiland kommt, der das wirklich mal anders macht und es wirklich besser wird. Besser wird für die Menschen, zum Beispiel im Sudan. Zum Beispiel für die verfolgten Christen und Jesiden im Irak. Zum Beispiel für die Christen in China, die momentan sehr viel Verfolgung erleben. Er hoffte weit über darüber hinaus. Menschen wie Simeon hoffen für andere mit. Für die Sex- und Arbeitssklaven hier in der Schweiz. Für die Leute mit Krankheiten, für die Leute in der Nachbarschaft, für die Leute, die vielleicht in Trauer sind, arbeitslos, keine Ausbildungsstätte, keine Möglichkeit haben, irgendwo anders zu arbeiten. Menschen wie Simeon hoffen mit für andere. In Situationen, wo die selbst nicht mehr so hoffen können. Er hofft auf den Trost für Israel, nicht für sein Leben nur. Leute, und das, unser eigenes Leben ist wichtig. Aber ich möchte just in dieser bevorstehenden Adventszeit wirklich ein Stück herausfordern. Schau über den Tellerrand darüber hinaus. Lass uns in der Adventszeit unsere Wohnungen und Häuser öffnen, unsere Tische ausziehen und Leute wieder einladen an unseren Tisch und Hoffnung verbreiten für die, wo momentan wenig Hoffnung haben oder gar keine Hoffnung haben. Weil da kommt Hoffnung in Weihnachten uns entgegen. Leute, wenn wir dafür bekannt werden als Kirche, dass wir Hoffnung verbreiten, dann ist das fantastisch, dann ist alles Finanzielle und all die anderen Dinge, die rücken in den Hintergrund, wenn wir eine Kirche sind, hey, die den Tisch ausziehen und sagen, wow, ich glaube, da kommt Hoffnung für dich und mich von vorn entgegen. Ich habe in den letzten Wochen das mehrmals erleben dürfen, wirklich erleben dürfen, wie andere für mich mitgehofft haben, mir ein SMS geschickt haben, mit mir irgendwo schwimmen gegangen sind, Biken, Sauna und so weiter, an Tagen, wo ich es schwer fand zu hoffen, dass es wirklich wieder bergauf geht und anders wird. Lass uns so Leute sein, die für andere mithoffen und ein Stück Licht wieder in ihren Alltag bringen. Und noch was Zweites, Simeon wartete und hoffte. Und dann kommt der Moment, wo das Baby in den Arm hält. Maria und Josef, er sieht das Kind, also ich stelle mir das ein bisschen awkward vor, er nimmt dieses Kind und dann von denen weg und hält es hoch und fängt dann den Herrn an zu preisen und so weiter. Jeden Tag kamen zig Familien in den Tempel. Und doch wusste er, das ist jetzt wirklich der besondere Moment. Das Warten hat wirklich ein Ende. Und er sagt das so explizit. Hey, in Frieden kann ich wirklich jetzt loslassen. Es hat ein Ende. Es hat ein Ende. Da ist wirklich der Wiedergutmacher ist gekommen. Der Vergeber ist gekommen. Der Friedensbringer ist gekommen. Der Ratwisser ist gekommen. Der König, der Freund, der Gott mit uns, Jesus. It's all about Jesus. Das haben wir am Anfang gesungen. Und Simeon war der Erste, der das Lied gesungen hat. It's all about him, it's all about Jesus. Dieses kleine Baby, um das geht's. Und jetzt könnte man sagen, hey, look, Simeon, mach mal halblang, das ist immer noch ein Baby. Klar ist man verzückt, wenn man so einen kleinen Knopf auf dem Arm hat und Freudentränen vergießt, wenn so ein kleiner Mensch da ist. Aber der Jesus ist immer noch sehr klein, Simeon. und du wirst wahrscheinlich einen Weg sterben. Und die Verhältnisse in Jerusalem werden sich nicht von heute auf morgen sofort verändern, sondern das ist die Situation. Es ist ein Baby da auf deinem Arm. Aber Simeon bringt uns wie in dieses Geheimnis ein Stück hinein, Leute. In dieses Geheimnis, was an Weihnachten geht. Warum die Nacht wirklich alles verändert. Warum auch unsere Hoffnung wirklich alles wirklich damit verändert. Er hat nicht einfach ein Baby auf dem Arm, sondern er hat wirklich das Kind auf dem Arm. Und er weiß, dieser kleine Knopf, der wird größer werden. Noch hat das Baby nicht gesagt, selig sind die, die Frieden stiften. Noch hat das Baby nicht gesagt, dass es halt auch die andere Wange hin. Und noch hat das Baby nicht gesagt, liebet eure Feinde. Und noch hat das Baby noch nicht gesagt, dass es das Einzige, was wirklich entscheidend ist, liebt Gott mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Noch liegt dieses Baby auf dem Krabbelfell und pupst in die Windel. Das ist das Einzige. Ab weit darüber hinaus sagt Simeon, hey, der wird den Unterschied machen. Er sieht schon, wie das Kind strampelt. Er sieht schon, wie das am Horizont aufwächst und sagt, hey, look, dieser Gott, der lässt dich und mich nicht im Stich. Auch in Trauer, auch in ungemütlichen Zeiten, persönlich auch in ungemütlichen Zeiten in unserer Kirche, wo auch immer wir darauf warten, Gott wird uns nicht im Stich lassen. Er wird uns nicht im Stich lassen. Und mit der Geburt von Jesus ist irgendwas in diese Welt hineingeboren, was nie wieder aus dieser Welt hinaus sterben wird. Das ist die lebendige Hoffnung, es wird wirklich mal gut. Ich sage das meiner Frau immer wieder. Es wird wirklich mal gut. Es wird gut. Vielleicht wird es nicht diesseits der Ewigkeit immer alles gut. Aber es wird final irgendwann mal gut. Weil dieser Jesus hat wirklich diesen Tod überwunden. Mit ihm hat was Neues begonnen, Leute. Der Dichter Dieter Hüsch, Kabarettist, vielleicht kennt den einen oder anderen, der hat mal in seiner Kabarett-Sendung das sehr, sehr punktiert gebracht und hat gesagt, Jesus kommt, alles wird gut. Und hat den Nagel damit wieder auf den Kopf getroffen. Hey, es hängt wirklich an diesem Baby, was groß wird. Es wird wirklich gut. Und Jesus hat das später dann sehr prominent doch mal erklärt und gesagt, look, dieses Bild vom Weizenkorn gebraucht und hat gesagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Es ist ganz klein. Es fängt klein an, wie so ein Baby. Aber es wird wachsen. Es wird größer werden. Das Reich Gottes wächst auf. Es wird immer größer werden. Es wird sich ausbreiten auf der ganzen Welt. Aber es fängt klein an. Es muss klein beginnen. Aber es wird was Großartiges hinterlassen. In meinem Leben und auch in deinem Leben. Und überall, wo dieser Jesus hinkommt, wo sich Menschen ihm anschließen, und auf ihn einlassen, Leute. Da gibt es solche Simeon-Momente. Man darf wirklich in Frieden loslassen. Wie Simeon das ausgedrückt, jetzt kann ich in Frieden gehen. Das sind seine letzten überlieferten Worte. Die Schwangerschaft von diesem Reich Gottes ist angewachsen, das Baby hat geboxt und Simeon sieht es schon. Sieht, das kommt. Und jetzt kann ich in Frieden loslassen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich möchte noch mit uns beten. Gott, ich bringe dir all das Warten und Hoffen, was jeder Einzelne von uns sich mitbringt, auch hier in dieser Celebration. Du weißt, wo jeder Einzelne steht, worauf er selbst persönlich hofft und wartet schon lang. Gott, du kennst all die Krankheitsgeschichten in unserer Kirche und darüber hinaus. Wir warten schon lang, dass da und dort Heilung geschieht und Besserung passiert. Und Gott, wir bringen all die Geschichten, ob es im Südsudan ist, in China, von den Ausgebeuteten, von den Menschen, die auf der Flucht sind, wo sehnsüchtig darauf warten, dass es besser wird. Jesus, danke schön, dass du begonnen hast und dass du auch das letzte Wort haben wirst und dass es wirklich gut werden wird. Und ich freue mich darauf. Danke, dass die Nacht wirklich alles verändert hat. Und ich setze alles darauf, dass hier jetzt schon einiges verändert wird durch deine Gegenwart, durch uns als Kirche, als einzelne Menschen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, erfülle uns neu mit so einer Perspektive, mit dieser lebendigen Hoffnung, dass du das letzte Wort hast und dass es gut kommt mit dir. In unserem Privaten, aber auch über unserem Tellerrand darüber hinaus. In deinem Namen beten wir.